Oha, vielleicht bist du ja irgendwie ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Tausendmal-Urenkelin.
Bin ich irgendeine verschollene Cousine?
Bevor die Folge losgeht, gibt's noch einen kleinen Hinweis. In dieser Folge wird Suizid kurz erwähnt. Die Timestamps schreiben wir euch in die Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen bei Frauensachen, dem Podcast über Frauen, die Geschichte geschrieben haben oder immer noch schreiben. Ich bin Esther und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In dieser Folge, wir haben es euch ja schon angekündigt, reisen wir wieder weit zurück, bis ins alte Ägypten. Unsere Protagonistin ist eine Frau, die bis heute für viele ein Mysterium ist. Kleopatra. War sie eine verführerische Königin oder einfach eine geniale Politikerin? Oder vielleicht sogar beides. Mit dabei ist heute wieder Sarah, diesmal als unsere Expertin des Tages. Schön, dass du da bist, Sarah.
Hallo Esther, schön wieder von dir zu hören. Ich habe so lange nicht mehr von dir gehört und habe deine Stimme einfach vermisst.
Oh, das freut mich. Gut, dass wir nach so kurzer Zeit jetzt doch wieder hier sind.
Es waren nur 2 Wochen, die uns getrennt haben. Aber ich freue mich auch heute wieder total, dass wir die zweite Hälfte von unserer Ägypterinnen-Doppelfolge starten können. Und ich sag's dir gleich, Kleopatra war so viel mehr als das Bild, was ganz viele Leute heute von ihr haben. Ich kann nur teasern, es wird dramatisch.
Oha, ich bin sehr gespannt und ich freue mich auch schon. Ganz kurzen Hinweis für alle, die die Pharaoninnen in einer chronologischen Reihenfolge hören wollen. In der letzten Folge haben wir über Hatschepsut gesprochen, die vor Kleopatra gelebt hat. Also hört euch die Folge gerne zuerst an und springt dann rüber zu Kleopatra. Ich habe dir ja schon erzählt, Sarah, wie ich die Recherche zu Hatschepsut fand. Wie lief's denn bei dir?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr überrascht davon, wie wenig ich tatsächlich über Kleopatra gefunden habe und wie wenig da über sie bekannt war, weil sie ja, wie du es auch schon gesagt hast, wie wir es auch schon in der letzten Folge angeteasert haben, ja eigentlich die bekannteste Pharaonin war. Aber da ihr Grab bisher auch noch nicht gefunden wurde, sind die meisten Infos über sie halt auch einfach nur aus Überlieferungen oder aus Interpretationen von Hieroglyphen bekannt. Und diese Überlieferungen und Erzählungen über sie stammen aber auch hauptsächlich von einem Autor, der heißt Plutarch. Der hat aber ganze 100 Jahre nach ihr gelebt. Also wie viel dann tatsächlich davon von seinen Geschichten stimmt, weiß man halt auch einfach leider nicht.
Krass, okay. Das heißt, es wurde auch nie ihre Mumie gefunden.
Bisher noch nicht. Also wir haben, da komme ich später noch dazu, eine Archäologin, die gerade sehr kurz davor ist, aber noch ist sie nicht am Ziel.
Das ist ja spannend. Dann müssen wir ja mal in der nächsten Zeit die Nachrichten im Auge behalten, um zu schauen, ob das noch was wird. Aber bevor wir zu ihren berühmten Liebesgeschichten kommen, die die meisten wahrscheinlich mit ihr verbinden, wer war Kleopatra denn eigentlich?
Also das erste richtig Interessante, was ich herausgefunden habe, ist, unsere Pharaonin Kleopatra aus dem alten Ägypten war eigentlich gar keine Ägypterin.
Was?
Ja, also sie war tatsächlich Griechin oder noch genauer Mazedonierin. Weil in der Antike war Makedonien oder Mazedonien, wie es heutzutage ausgesprochen wird, ein Königreich, das sich im heutigen Nordgriechenland befand. Und im 20. Jahrhundert, während des damals stattfindenden Balkankriegs, wurde das Land geteilt und Nordmazedonien, wie wir es heute kennen, ist entstanden. Was ich tatsächlich persönlich ziemlich cool finde, weil ich habe auch familiäre Wurzeln in Mazedonien.
Oha, vielleicht bist du ja irgendwie ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Tausendmal-Urenkelin.
Ich müsste das echt mal testen lassen. Vielleicht bin ich irgendeine verschollene Cousine. Wer weiß. Auf jeden Fall wäre das super cool. Ich finde, das wäre schon eine glorreiche Geschichte, wenn es jetzt sowas ist wie beim Papst Leo und Madonna, dass die miteinander verwandt sind. Ich bin einfach die Cousine von Kleopatra.
Also sobald ihre Mumie gefunden wurde, erstmal einen DNA-Test
machen. Erstmal einen DNA-Test machen. Aber lass uns nochmal zurück zu Kleopatra, meiner verschollenen Cousine. Wirklich, rest in peace, Queen. Also, sie kam aus einer Ptolemäer-Dynastie. Das war eine griechische Herrscherfamilie, die nach dem Tod von Alexander dem Großen über Ägypten geherrscht hat. Er und seine Familie waren ursprünglich aus Mazedonien. Kleiner Funfact nebenbei, der Flughafen in Skopje, also der Hauptstadt von Mazedonien, heißt tatsächlich auch Alexander der Große Flughafen.
Oh, cool, das wusste ich nicht.
Nochmal was Neues gelernt. Also, Kleopatra sprach Griechisch, weil sie ja auch aus dem Griechenland damals kam und lebte auch nach griechischen Bräuchen. Kleopatra war auch die erste in ihrer Vorfahrenlinie, die aber dann auch überhaupt Ägyptisch gelernt hat. Wusstest du aber auch, dass sie noch viel mehr Sprachen außer nur Ägyptisch und Griechisch sprechen konnte?
Nee, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass sie keine Ägypterin war. Was hat sie denn noch für Sprachen gesprochen?
Also abgesehen von Griechisch und Ägyptisch konnte sie wohl noch 7 andere Sprachen sprechen. Es war Arabisch, Äthiopisch, Hebräisch, Medisch, was wohl eine Art von iranischer Sprache ist, Syrisch, Parthisch, ebenfalls iranisch und Troglodytisch. Laut Plutarch, von dem ich heute schon erzählt habe, war War das eine Sprache eines Volkes im heutigen Sudan oder am Roten Meer? Davon haben wir auch schon gehört bei Hatschepsut.
Krass, also für sie lohnt sich ja das Duolingo-Jahresabo auf jeden Fall bei der Anzahl an Sprachen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde es vor allem faszinierend, weil sie sich ja nicht mal eben so eine Sprachreise buchen konnte, 2 Stunden lang ins Nachbarland fliegen konnte und dann vor Ort eine Woche bleiben konnte und üben konnte. Das war ja viel schwieriger. Wie hat sie das gemacht? Oh mein Gott, das ist krass.
Also da komme ich gleich nochmal im Detail dazu, um dir das Ganze zu erklären. Da gibt es nämlich auch eine Begründung dafür. Aber die ganzen Sprachen zu lernen und vor allem Ägyptisch zu können, war für Kleopatra eine ganz bewusste politische Entscheidung.
Das heißt, sie war nicht nur Königin, sondern quasi auch PR-Profi?
Ja, so kann man das ungefähr beschreiben. Sie hat nämlich verstanden schon recht früh, wie wichtig es ist, vom Volk akzeptiert zu werden. Gerade weil viele ÄgypterInnen ihre griechische HerrscherInnen eher als FremdherrscherInnen gesehen haben.
Okay, und was genau meint man, wenn man FremdherrscherInnen sagt?
Das sind HerrscherInnen, die aus einem anderen Land oder einer anderen Kultur kommen. Also halt nicht aus dem Land stammen, das sie regieren. Okay. Bei den Ptolemäern war das dann eben so. Sie waren griechisch-mazedonisch, lebten aber in Ägypten und herrschten über ein, naja, größtenteils ägyptisches Volk. Und Kleopatra hat deshalb ganz bewusst die Pharaoninnen, also ägyptische Pharaoninnenrolle, angenommen. Sie hat sich in traditionellen ägyptischen Gewändern gezeigt, mit typischem Kopfschmuck. Sie hat aktiv in ägyptischen Tempelritualen teilgenommen, hat sich in Inschriften sogar als Tochter des Sonnengottes Ra, von dem haben wir auch schon in der Folge davor gehört, bezeichnen lassen. Ganz genau so, wie es die alten ägyptischen Pharaonen auch gemacht haben.
Okay, also sie hat sich tatsächlich da voll und ganz reingefuchst. Das klingt, als hätte sie die Rolle einfach richtig gelebt.
Auf jeden Fall. Sie war nicht nur die Königin mit ihrem Titel, sondern hat sich da auch richtig in der Rolle reingefunden. Also sowohl politisch, religiös, kulturell. Und ich muss auch sagen, das hattest du ja auch vorher schon ein bisschen angesprochen, beziehungsweise das war schon da deine Frage, das liegt wohl teilweise auch an ihrer Bildung, die sie bekommen hat. Denn laut Überlieferungen, die es aus der Zeit gibt, soll sie wohl sehr gut erzogen worden sein. Das lag vor allem an ihrem Vater, denn der legte sehr viel Wert auf die Bildung seiner Kinder. Also er hatte mehrere Kinder, komme ich auch gleich nochmal zu. Und lud regelmäßig WissenschaftlerInnen und PhilosophInnen ein, um mit ihnen zu diskutieren. Und Kleopatra hat da wohl sehr viel aufschnappen können und hat sich, sobald sie dann alt genug war, auch an den Gesprächen beteiligt. Und so war es ihr dann möglich, diese 2 Welten miteinander zu verbinden. Also die griechisch-römische, mit der sie aufgewachsen ist, und dann die ägyptische, in die sie sich reinfinden sollte.
Okay, da war sie auf jeden Fall gut dabei. Klingt auch nach einer sehr spannenden Geschichte, die wir heute noch vor uns haben. Aber vielleicht fangen wir erstmal ein bisschen weiter vorne an. Wie kam Kleopatra denn überhaupt an die Macht?
Also ihr Vater, Ptolemaio der XII., hat sie kurz vor seinem Tod zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Ptolemaio dem 13. als Nachfolger eingesetzt. Das hatten wir ja auch schon in der vorherigen Folge, dass es ja ziemlich traditionsreich war, wenn man Geschwister zusammen regieren lassen hat und meistens auch als Ehepaar dann walten lassen hat. Zumindest auf Papier sollten sie dann verheiratet sein.
Aus praktischen Gründen, wie wir gelernt haben.
Kleopatra war nämlich 1 von 5 Kindern. Es gab noch 2 weitere Töchter. Die älteste Tochter, Berenike IV., regierte als Ptolemäenkönigin. Nach Kleopatra kam dann noch die jüngste Tochter, Arsinoe IV., die auch zwischenzeitlich als Königin agierte. Tatsächlich werden sich diese beiden Schwestern aber in ihrer Zukunft als Feindinnen wieder begegnen, denn Arsinoe kämpft zwischenzeitlich mit ihrer Armee gegen Caesar, kommen wir später nochmal dazu. Sie verliert allerdings und wird ins Exil verbannt. Und auf den Wunsch ihrer Schwester Kleopatra wird sie dann hingerichtet.
Was? Sie hat ihre eigene Schwester hinrichten lassen? Boah, krass. Die scheint ja ziemlich skrupellos gewesen zu sein, die Kleopatra.
Ja, ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie wirklich alles gemacht hätte, um an der Macht zu bleiben. Aber lass uns nochmal zurück zu Kleopatra am Anfang ihrer Karriere, sag ich mal, springen. Also Kleopatra war bei ihrer Hochzeit und ihrer Krönung, ist beides gleichzeitig passiert, etwa 17 oder 18 Jahre alt. So wird das geschätzt. Es war aber auch ziemlich schnell klar, sie wollte mehr als einfach nur Mitläuferin sein. Also sie wollte nicht neben ihrem Bruder im Schatten stehen. Also sie hat allein regiert, sie hat sich alleine auf Münzen prägen lassen. Und das war eigentlich nur gedacht für AlleinherrscherInnen, also für Pharaoninnen, die alleine an der Macht stehen.
Sie hat sich geholt, was sie wollte.
Sie hat sich auf jeden Fall geholt, was sie wollte. Und das hat natürlich für Ärger gesorgt, weil das ist immer noch ein sehr konservatives Land, sehr an Tradition gebunden. Das hat nicht allen Leuten gepasst. Sie war wohl aber auch immer eine kleine Rebellin, wenn ich das so beschreiben kann. Und soll zum Beispiel direkt nach ihrer Krönung einen Machtkampf mit 3 Hofleuten angezettelt haben, die ihrem Bruder, also ihrem Ehemann und dem Herrscher zu der Zeit, beistanden und seine Meinung komplett vertreten haben. Also das waren wirklich alle 3 seine rechten Hände. Dabei ging es nämlich um die Traditionsregelung, die ihr nicht gepasst hat, die vorschrieb, dass die männlichen Regenten mehr Rechte haben soll als ihre weiblichen Mitregentinnen.
Kann ich verstehen, dass ihr das nicht gepasst hat.
Genau, und das fand sie halt nicht gut und hat sich dann dagegen gewehrt. Und ihr Bruder hatte einen besonderen Berater, also das war wirklich wie so sein das war eher so seine rechte Hand tatsächlich. Also das war der, der so alle Entscheidungen mit ihm getroffen hat, ihn dann halt in großen Entscheidungen beraten hat. Und dem hat das am allerwenigsten gepasst. Bei ihm ist sie tatsächlich ziemlich angeeckt und er hat dann auch dafür gesorgt, dass sie gestürzt wurde.
Mir fällt gerade auf, wie wenig ich eigentlich tatsächlich über Kleopatra weiß. Ich wusste nicht mal, dass sie gestürzt wurde. Das höre ich zum ersten Mal. Wie lief das denn dann ab?
Also der Berater, Potinos hieß er, und der Heerführer Achillas haben einen Staatsstreich gemacht. Achillas kommandierte die Truppen, die damals gegen Julius Caesar kämpften, als dieser sich 48 vor Christus in Alexandria, der Hauptstadt Ägyptens, aufhielt, um einen römischen Erbstreit zu klären. Kleopatra, die ebenfalls in Alexandria lebte, wurde von dort vertrieben. Sie floh vermutlich irgendwo nach Syrien und baute dort ihre Gegenarmee auf.
Okay, das heißt, Alexandria war zu der Zeit dann sowas wie das Machtzentrum Ägyptens?
Ja, genau. Also Alexandria war damals nicht nur die Hauptstadt, sondern auch eine der reichsten und einflussreichsten Städte der Welt eigentlich sogar. Und wer Alexandria kontrollierte, hatte ganz Ägypten in der Hand. Und deshalb war es für Kleopatra auch so wichtig, zurückzukehren und diese Macht wieder zurückzubekommen, weil, wie wir wissen, sie war sehr auf diese Macht fokussiert. Also das war ihr Main Goal im Leben,
ja,
eigentlich, könnte man sagen.
Das habe ich mittlerweile auch schon gemerkt.
Und dank tatsächlich Julius Caesar, der ja zum gleichen Zeitpunkt auch in dieser Stadt war, gelang es ihr dann auch, wieder zurückzukehren. Der hat sich wahrscheinlich auch einfach über die Gelegenheit gefreut, sich gegen seinen Feind Achillas, mit dem es da ja einen Staatsstreich gab und diesen Krieg, sich gegen ihn anzuwenden. Aber das ist tatsächlich auch nur meine Vermutung. Also da gibt es auch keine Belege, die das irgendwie beweisen oder sowas. Das ist nur meine Meinung. Der Legende nach hieß es dann aber auch, dass sich Kleopatra in einem Teppich einwickeln lassen hat, um so zu Caesar geschmuggelt zu werden, damit sie natürlich nicht erkannt wird. Ob das wirklich so war oder nicht, wissen wir nicht, ist nur eine Legende, aber so oder so hätte es ihn beeindruckt.
Ja, und da merkt man wieder, dass sie es wirklich wollte, weil ich glaube, sich in einem Teppich schmuggeln zu lassen, ist nicht ganz so bequem. Aber vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, wer Julius Caesar eigentlich war.
Ja, auf jeden Fall. Also Julius Caesar war ein römischer Politiker, er war Feldherr, er war tatsächlich auch Schriftsteller, aber vor allem ist er bekannt geworden als Diktator, der von 100 Jahre bis 44 Jahre vor Christus in Rom gelebt hat. Er war einer der einflussreichsten und tatsächlich auch bekanntesten Persönlichkeiten der römischen Geschichte. Und ich muss an dieser Stelle tatsächlich auch ein bisschen spoilern, weil seine Ermordung später dann leitete das Ende der Römischen Republik ein, so wie es zu dem Zeitpunkt bekannt war. Hier nochmal ein Funfact zwischendurch. Viele Leute, und da muss ich Esther und mich tatsächlich auch mit einziehen, denken tatsächlich, dass der Caesar Salad nach Caesar benannt wurde. Das stimmt aber tatsächlich nicht. Der Caesar Salad wurde nach einem amerikanischen Koch Caesar Cardini benannt. Der hat den nämlich erfunden. Was aber tatsächlich nach Caesar benannt wurde, ist unser aktueller Monat Juli.
Oh, spannend. Okay. Ja, das heißt, Kleopatra hat dann mit Caesars Hilfe den Thron zurückerobert.
Ja, ganz genau, weil zusammen konnten sie sich dann gegen die Truppen ihres Bruders durchsetzen. Der starb dann auf der Flucht. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er irgendwo im Nil ertrunken ist. Es gibt auch die Gerüchte, die sich immer noch über die Jahrhunderte ziehen, dass vielleicht auch Caesar seine Finger im Spiel hatte, aber es ist natürlich nichts bestätigt.
Ja, also ich meine, so viele Feinde, sage ich mal, zu haben, ist ja schon schwierig genug. Mhm. Aber wenn die Feinde dann noch so die aus der eigenen Familie sind, das ist wahrscheinlich von Anfang an einfach keine leichte Regentinnenschaft für Kleopatra gewesen.
Ja, da konnte wahrscheinlich auch Hatschepsut nach ihrem Tod viele Lieder drüber singen, dass es vielleicht schwer ist, die Feinde in den eigenen Reihen zu haben.
Ja, das stimmt.
Es war tatsächlich nicht leicht für Kleopatra. Also sie hatte viele Leute, die ihr im Weg stehen wollten. Sie hat aber trotzdem nie aufgehört, ihre Machtansprüche zu verfolgen. Und sie hatte die politische Raffinesse und eine klare Vision davon, wie sie als Pharaonin sein sollte. Und das hat sie dann verfolgt.
Wahrscheinlich ist sie ja deswegen auch einfach jetzt so bekannt geworden. Mhm. Wir haben ja letztes Mal schon drüber geredet, dass es vor Kleopatra noch andere weibliche Pharaoninnen gab, zum Beispiel die Frau von vor 2 Wochen, Hatschepsut. Gab es denn noch weitere Pharaoninnen, von denen du uns was sagen kannst?
Also du hast ja auf jeden Fall letztes Mal auch schon mal davon erzählt, was für Pharaoninnen es noch gab. Kleopatra war tatsächlich, wie viele es tatsächlich denken, und ich muss auch sagen, bevor ich angefangen habe zu recherchieren, wusste ich das auch nicht. Sie war nämlich nicht die erste weibliche Pharaonin. Haben wir jetzt auch schon letzte Woche herausgefunden.
Das stimmt.
Sie war aber die letzte aktive Pharaonin Ägyptens und wahrscheinlich auch einfach die berühmteste. Also ich glaube, Kleopatra ist ein Name, der vielen Leuten was sagen wird.
Da kann ich zustimmen, auf jeden Fall.
Circa 1806 bis 1802 vor Christus, also etwa 400 Jahre vor Hatschepsut, regierte Sobekneferu das ägyptische Reich.
Okay, also es gibt da so ein paar, aber es sind halt nicht alle so bekannt geworden.
Wir haben uns auf jeden Fall die zwei bekanntesten rausgesucht.
Ja, das kann man wohl so sagen. Und vielleicht auch die zwei einzigen, über die man doch so viel sagen kann, dass eine Podcast-Folge draus
vielleicht
wird.
Vielleicht.
Ja, aber zurück zu Kleopatra. Ihre Herkunft, die war ja schon so ein bisschen politisch kompliziert. Aber wie ging es denn danach in Ägypten weiter?
Also danach regierte sie eigentlich ganz normal wieder wie auch vorher. Offiziell gemeinsam mit einem anderen jüngeren Bruder, Ptolemaio dem 14., ihr Bruder davor, also ihr Ehemann davor, ist ja auch verstorben.
Mhm.
Der war zu dem Zeitpunkt aber gerade mal 10 Jahre alt. Das haben wir ja vor 2 Wochen auch bei Hatschepsut gelernt. Deshalb lag die Macht bei Kleopatra, weil sie die Ältere war und mehr Erfahrung hatte.
Aber jetzt mal zum Gossip-Teil unseres Podcasts, auf den wir alle gewartet haben. Ja, zwischen ihr und Caesar, da war doch mehr als eine Politik, oder?
Ja, also ich packe jetzt mal aus dem sehr offenen Nähkästchen aus. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass da zwischen denen was lief. Wie eng genau die Beziehung war, weiß man nicht, aber sehr, sehr viele spricht dafür, dass es mehr als nur eine Zwecksbeziehung war. Caesar soll nämlich sehr fasziniert von Kleopatra gewesen sein. Also sowohl von ihrer Intelligenz, von der Bildung, die sie genossen hat, von ihrem Charisma und eigentlich ihrer gesamten Ausstrahlung. Und zeitgenössische Berichte, vor allem von römischen AutorInnen wie halt eben Plutarch, den ich ja heute schon ein paar Mal erwähnt habe, erzählen, dass sie viele gemeinsame Abende verbracht haben, gemeinsam gegessen haben, Spiele gespielt haben, diskutiert haben. Das schien vor allem für Kleopatra irgendwas Wichtiges zu sein, was sich ja auch aus ihrer Kindheit nochmal wiedergespiegelt hat.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das stimmt. Plutarch wäre wahrscheinlich, wenn er jetzt leben würde, so ein Autor für irgendeine Klatschzeitschrift.
Oh ja, ich sehe es auch vor mir.
Der dann immer die ganzen Promis verfolgen würde ja. Und alles aufschreiben würde, was sie gemacht haben. Als Promi hat man ja auch leider irgendwie kein wirkliches Privatleben. Also da wird ja alles erzählt.
Da wird alles erzählt.
Und so zum Beispiel auch, dass die beiden einen krassen Altersunterschied hatten. Das habe ich zumindest mal gehört. Stimmt das?
Ja, da hast du wirklich richtig gehört. Also als Kleopatra und Caesar sich kennengelernt haben, war Kleopatra gerade mal 21 Jahre alt. Caesar war 52.
Okay, das heißt, Caesar war damals wohl so ein Leonardo DiCaprio.
Ja, das trifft es eigentlich ganz gut, weil Kleopatra hat es tatsächlich auch nicht mehr bis 25 bei ihm geschafft.
Okay, ja, da ist die nächste Gemeinsamkeit. Nein, aber wir verurteilen das natürlich nicht. Wahre Liebe kann auch über Altersunterschiede hinausgehen.
Eben, und solange alles im legalen Limit besteht, who are we to judge?
Und beide damit glücklich und zufrieden sind.
Sowieso, niemand anderes verletzt wird.
Ganz genau. Was hat deren Liebe denn sonst noch so ausgemacht? Was haben sie gemacht, außer zusammen zu essen, spielen und diskutieren?
Also es gibt tatsächlich auch Berichte, dass sie gemeinsam den Nil bereist haben, was damals ein sehr politisches Statement gewesen sein soll. Für römische Verhältnisse war diese Nähe zu einer fremden Königin, was sie ja war, dadurch, dass sie ja nicht römisch war, sondern aus Ägypten, einfach ungewöhnlich und hat natürlich auch für große Kritik gesorgt. Und manche HistorikerInnen glauben, dass Caesar mit dem Gedanken spielen wollte, Kleopatra und damit Ägypten offiziell stärker in das römische Machtgefüge einzubinden und quasi damit auch seine Macht zu vergrößern. Die Bestätigung, dass deren Beziehung aber auch körperlich wurde, ist der Sohn, den Kleopatra von Caesar bekommen hat. Caesarion. Und das bedeutet ungefähr so viel wie kleiner Caesar. Und für Kleopatra war das ein politisches Statement. Sie wollte sich damit als Mutter eines Römers und damit auch einer neuen Dynastie etablieren und präsentieren. Und als sie dann 46 vor Christus nach Rom reist, trat sie wohl wie eine Königin auf, also wie eine römische Königin. Was in Rom für viele ein absoluter Skandal war. Hier sind wir wieder bei dem Gossip-Part. Sie hat sich damit wohl erhofft, dass sie sich ihren größten Wunsch erfüllen konnte, noch mehr Macht zu bekommen und ein größeres Weltreich zu bekommen. Und was sie sich gewünscht hatte, dass sie das an Caesars Seite bekommen kann und sich diesen Wunsch da erfüllen kann. Tatsächlich hat aber Caesar sie nie geheiratet und hat auch nie seinen leiblichen Sohn Caesarion als seinen eigenen Sohn oder als Thronfolger anerkannt.
Oha, okay. Das ist aber auch spannend. Also ich meine, bei Kleopatra überrascht es mich ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass sie immer weiter hinaus will, weil ich finde, das zieht sich auch durch ihr ganzes Leben.
Tatsächlich,
dass sie, ja. Ja, dass sie viel Macht möchte, dass sie viel Macht bekommt. Aber dann kam ja was anderes dazwischen. Dann wird ja Caesar ermordet.
Genau, also 44 vor Christus, also nur 2 Jahre später, wurde Caesar durch seine engsten Berater ermordet. Also das ist ja auch was, was, glaube ich, jeder mal im Geschichtsunterricht gehört hat oder irgendwo in den Medien auf jeden Fall mitbekommen hat.
Das stimmt.
Kleopatra verließ im selben Jahr noch Rom und ging zurück nach Ägypten. Man weiß nicht, ob das aus Trauer war oder einfach, weil sie da quasi nichts mehr gehalten hat. Auf jeden Fall war sie dann zurück in ihrem eigenen Land, in ihrem eigenen Königreich. Ihr Ehemann, / kleiner Bruder Ptolemaio, der 14., der zu dem Zeitpunkt eigentlich immer noch auf sie wartete, also der war nicht weg vom Fenster, starb aber danach in demselben Jahr noch unter mysteriösen Umständen. Wurde er vielleicht von seiner großen Schwester ermordet? Das werden wir wahrscheinlich niemals herausfinden, weil sein Tod tatsächlich bis heute immer noch nicht geklärt wurde.
Also, dass Kleopatra für mehr Macht über Leichen geht, das hat sie ja mehrmals bewiesen.
Auf jeden Fall. Also, ich würde es auch nicht ausschließen.
Ist nicht unwahrscheinlich, ne?
Aber es wurde halt noch nicht bestätigt. So oder so konnte Kleopatra dann anschließend ihren Sohn Caesarion zum Mitregenten krönen. Hier war es dann auch vollkommen egal, dass er noch ein Kind war, aber das wussten wir ja auch schon vorher.
Stimmt.
Die Regeln waren damals einfach ein bisschen lockerer, wenn es darum ging, wer regieren konnte und sollte.
Gut, und wie ging es dann weiter? Also, sie war ja dann quasi Alleinherrscherin mit ihrem Sohn. Das, was sie ja eigentlich wollte, bis auf Caesars Tod, den sie ja wahrscheinlich als einzigen nicht sterben sehen wollte.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil egal, ob sie ihn jetzt romantisch geliebt hat oder nicht, er hätte ihr auf jeden Fall dazu geholfen, mehr Macht zu bekommen und ihr Königreich zu erweitern. Nach dem Tod von Caesar wurde das Römische Reich dann auch zwischen Marcus Antonius und Octavian aufgeteilt. Marcus Antonius war zu Caesars Lebzeiten quasi seine rechte Hand. Er war sein engster Vertrauter und der angesehenste General zu der Zeit eigentlich, abgesehen von Caesar. Und Octavian dagegen war Caesars Adoptivsohn und wurde später, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, zum ersten römischen Kaiser. Da hat er sich auch schnell einfach mal zu Augustus umbenennen lassen. Er wollte nämlich tatsächlich nichts mehr mit seinem Adoptivvater oder dem gegebenen Namen zu tun haben und hat sich deshalb einfach ein neues Image erstellt. Und Kleopatra, die weiter ihre Macht ausbauen wollte, nahm dann ziemlich schnell Kontakt zu Antonius auf, den sie da als höchste Kraft quasi gesehen hat im neuen Rom.
Kaiser Augustus sagt mir auch tatsächlich was. Ich wusste nicht, dass das seine Vorgeschichte ist. Finde ich aber spannend, dass man den Namen jetzt in dem Kontext wieder hört.
Neue Verbindung gemacht.
Genau. Aber nochmal zu Antonius. Was lief zwischen Kleopatra und ihm?
Also genauso wie sein Vorgänger Caesar ist Antonius einfach Kleopatra verfallen. 41 vor Christus rief Antonius sie nämlich nach Tarsos. Das ist eine Gemeinde in der heutigen Türkei, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Ich vermute mal ganz stark für all das, was sie halt bisher angestellt hat, für das Chaos, was sie bei Caesar angerichtet hat.
Nicht unwahrscheinlich.
Ja, und Caesar hat ihr tatsächlich, das ist eine Vermutung, auch sehr viel von seinem Reich überschrieben. Und das hat Antonius natürlich nicht gefallen.
Ja,
stattdessen kam aber Kleopatra in einer prunkvollen Barkasse. Also das war anscheinend auch ganz im Stil der Liebesgöttin Isis. Also sie hat sich da extra wie eine Göttin und quasi so eine Erscheinung auch präsentieren lassen. Und das hat ihn natürlich auch einfach beeindruckt, den armen Jungen.
Die schöne Kleopatra.
Ja, die schöne Kleopatra hat es da wieder geschafft. Und die beiden haben dann tatsächlich auch eine Beziehung miteinander begonnen und haben auch gemeinsam 3 Kinder bekommen. Geheiratet haben sie aber trotzdem nicht, weil Antonius zu dem Zeitpunkt auch schon verheiratet war.
Da war Polygamie dann wahrscheinlich nicht mehr so ein Ding wie in unserer Folge vor 2 Wochen. Aber war es denn dann genauso wie bei Caesar, also dass das Römische Reich davon nicht ganz so begeistert war?
Ja, es war eigentlich wirklich, die ganze Geschichte hat sich nochmal abgespielt, weil viele haben diese Beziehung auch einfach als Verrat gesehen. Beispielsweise auch Octavian, der sich das Reich nämlich mit Antonius teilen musste. Er warf Antonius vor, Rom einer ausländischen Königin zu überlassen, genauso wie es damals auch bei Caesar war. Gleichzeitig bekam Kleopatra genau das, was sie wollte. Antonius hat endlich ihr Reich erweitert.
Was hat Octavian dann danach gemacht?
Also Octavian war pissed.
Kann ich mir vorstellen.
Octavian sah nämlich Kleopatra nicht nur als politische Rivalin, sondern auch einfach als eine persönliche Bedrohung. Sie war nicht nur die Geliebte seines Gegenspielers, also die Person, mit der er sich das Reich teilen musste, der jetzt das Reich auch noch an eine andere Person überschrieben hat, sondern auch noch die Mutter von Caesars Sohn, also Caesarion. Und für Octavian, der sich als Caesars legitimer Erbe sehen wollte und als Adoptivsohn natürlich auch inszeniert hat zu dem Zeitpunkt noch, war das halt einfach ein direkter Angriff auf die Macht, die er haben wollte.
Ja, das haben wir ja schon gelernt, dass das so ein Ding ist, um Macht zu bekommen, sich einfach als Kind von irgendwem ausgeben oder Adoptivkind. Das scheint ja auch oft genug geklappt zu haben, ne?
Aber er war tatsächlich auch einfach sein Adoptivsohn. Also das stimmte schon. Er hat sich nicht einfach so dargestellt. Caesar hat ihn adoptiert. Aber natürlich ein leiblicher Sohn ist ja noch mehr eine Bedrohung. Und Octavian wollte die Macht für sich behalten.
Ja, klar. Okay, das ist verständlich.
Ja, und dann, um diese Bedrohung, wie er Kleopatra gesehen hat, loszuwerden, hat Octavian in 31 vor Christus Antonius und Kleopatra den Krieg erklärt. Es ist wichtig hierbei auch zu sagen, dass er nicht Ägypten als Reich den Krieg erklärt hat, sondern wirklich explizit diesen beiden Einzelpersonen.
Er hat auch weniger GegnerInnen, wenn es nur 2 Leute sind. Ne?
Ja, theoretisch. Die beiden hatten aber auch leider sehr viel Macht. Also was heißt leider?
Klar.
Also sie konnten sich natürlich auch wehren. Für ihn war das Ganze einfach ein politischer Schachzug, um dann auch das römische Volk wieder für sich zu gewinnen und hinter sich zu versammeln quasi. Also dass sie ihm den Rücken stärken. Dieser ganze Konflikt oder der Krieg eigentlich sogar eher fand in einer sehr berühmten Seeschlacht von Actium am 2. September 31 vor Christus statt. Ich finde es krass, dass so viele Details in der Zeit verloren gegangen sind, aber dass das Datum immer noch bekannt ist.
Das stimmt, vor allem auf den Tag genau und nicht nur das Jahr.
Aber wahrscheinlich wurde das, weil es einfach so ein Riesending war, wurde es verschriftlich und festgehalten, damit sich auch Leute in der Zukunft daran erinnern werden. Also so kann ich es mir gut vorstellen.
Da wurde ja generell viel Wert drauf gelegt,
genau.
Für die Zukunft festzuhalten.
Genau. Sowohl Antonius als auch Kleopatra hatten eine sehr große Flotte versammelt. Also die hatten beide separat ihre eigenen Flotten mitgebracht, aber Octavians Flottenkommandant Agrippa hatte einfach strategisch geschickt sich einen Hinterhalt ausgedacht und die beiden hatten einfach gar keine Chance. Die Schlacht verlief auch einfach katastrophal für die beiden. Und als sich dann endlich gezeigt hat, dass sie ihrem Feind Octavian unterlegen war, hat Kleopatra mit einem Teil ihrer eigenen Schiffe, die zu dem Zeitpunkt noch bestanden haben, die feindliche Linie durchbrochen und ist einfach geflohen. Und Antonius ist ihr auch wenig später gefolgt.
Also sie haben aufgegeben.
Sie haben tatsächlich auch Leute zurückgelassen. Und verbliebenen Truppen, die sie dann da in dieser Schlacht zurückgelassen haben, haben aber auch sehr schnell kapituliert, weil sie wussten, dass sie das sonst nicht gewinnen werden. Diese Niederlage hat aber nicht nur das Ende von Kleopatras militärischem Widerstand bedeutet, sondern war auch der Anfang vom Ende quasi, wenn man es so beschreiben kann, für das ptolemäische Ägypten. Also nachdem sie separat geflohen sind, haben sie sich wieder getroffen, sind dann gemeinsam nach Ägypten zurück, haben dort versucht, alles, was irgendwie übrig geblieben ist, nochmal zu sichern und zu sammeln. Aber Octavian, das muss man auch einfach sagen, ließ den beiden einfach keine Chance.
Und wie ist das Ganze dann im Endeffekt ausgegangen?
Also es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche Theorien, wie der Kampf für Antonius beispielsweise geändert ist. In der ersten Theorie wird besagt, dass er die Truppen von Octavian nach Ägypten einmarschieren sehen hat. Und weil er wusste, dass er keine Chance haben wird und der Krieg verloren war, soll er sich in sein Schwert gestürzt und dabei Suizid begangen haben. In der anderen Theorie soll er wohl aus dem Grund Suizid begangen haben, als er fälschlicherweise dachte, Kleopatra sei bereits tot. So oder so nahm sich Antonius in dem Jahr das Leben.
Das klingt nach einer richtigen Tragödie. Also die eine Theorie hört sich ja eigentlich genau nach Romeo und Julia auch an. Wo war denn Kleopatra in echt dann zu der Zeit?
Also sie hat zuerst noch versucht, sich als Gewinnerin von diesem Krieg darzustellen. Aber sie wusste auch, dass Octavian bald in ihr Königreich einmarschieren würde. Er würde sie dann offensichtlich als Verliererin in einem Triumphzug präsentieren, durch die Stadt führen lassen. Und so hätte jeder ihre Niederlage mit eigenen Augen sehen können. Und da Kleopatra eine sehr stolze Person gewesen sein soll, was wir, finde ich, jetzt auch bestätigen können mit all dem, was wir von ihr gehört haben.
Das können wir.
Wollte sie sich natürlich nicht so von ihrem Freund demütigen lassen.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie so diese Bloßstellung nicht haben wollte.
Und auch wahrscheinlich nicht verkraftet hätte.
Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich hat sie ihren Tod dann auch irgendwie besonders aussehen lassen, oder? Nachdem ihr ganzes Leben so besonders war?
Ja, sie hat sich tatsächlich echt Mühe mit ihrem Tod gegeben. So heißt es in der Legende. Es gibt nämlich tatsächlich die Theorie, oder halt die Legende, dass sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen hat. Sie soll sich eine giftige Schlange auf die Brust gelegt haben und auf den Biss gewartet haben, mit dem der Tod dann gekommen ist.
Oh mein Gott.
Und damals galten Giftschlangen in Ägypten nämlich als Symbol für Herrschaft. So konnte sie also bis zum letzten Augenblick als mächtige Pharaonin erscheinen und sogar ihren eigenen Tod bestimmen.
Weiß ich nicht, ob man sich das so angenehm vorstellen kann, wenn man durch eine Vergiftung von einer Schlange stirbt. Aber gut, ihr Ruf war ihr ja auch sehr wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
Hat sie damit wahrscheinlich auch einfach ihr Ziel erreicht. Aber sie hatte ja nicht nur Caesarius, sie hatte ja auch noch drei Kinder mit Antonius.
Mhm.
Weiß man, was mit den Kindern passiert ist hinterher?
Also man weiß auf jeden Fall, dass Caesarius, also der Sohn, den sie mit Caesar hatte, nach ihrem Tod auch hingerichtet wurde. Also es gibt natürlich die Vermutung, dass das auf den Befehl von Octavian passiert ist, wie ich vorher schon meinte. Der wollte nicht anerkennen, dass es einen biologischen Sohn von Caesar gab und dass er quasi nicht der rechtmäßige Thronfolger ist.
Mhm.
Aber es ist auch nur eine Theorie, wurde auch immer noch nicht bestätigt. Kleopatra und Marcus Antonius hatten ja gemeinsam drei Kinder, darunter gab es auch Zwillinge. Und der Junge wurde ins Gefängnis gesteckt. Was danach mit ihm passiert ist, ist nicht bekannt. Also da gibt es auch wieder zwei Theorien. Er soll entweder in seiner Zelle einfach verstorben sein oder er wurde still und heimlich beseitigt. Die Zwillingsschwester von den beiden ist tatsächlich bei Antonius' Ehefrau untergekommen, also der Frau, die er neben Kleopatra auch noch hatte oder seiner rechtmäßigen Ehefrau.
Ach klar, ja. Deswegen konnten die auch nicht heiraten.
Genau, untergekommen und wurde dann tatsächlich später von Octavian an den König von Mauretanien verheiratet. Also der wollte sie auch möglichst weit weg schaffen, aber in ihr hat er keine Bedrohung gesehen, weil zu dem Zeitpunkt war ja auch im Römischen Reich zumindest keine weibliche Person als Thronfolgerin gesehen. Und dann hatten die beiden ja auch, also Kleopatra und Antonius, noch einen weiteren Sohn. Und der jüngste Sohn wurde dann auch aus Ägypten zurück nach Rom gebracht und verschwindet dort aber auch einfach aus der Geschichte. Da gibt es auch die Vermutung, dass er ermordet wurde.
Ich kann verstehen, dass man vermutet, dass er ermordet wurde, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass die Medizin damals auch nicht so gut war. Also es könnte ja auch sein, dass er tatsächlich an einer Krankheit verstorben ist.
Es kann natürlich sein. Also vielleicht ist ihm auf der Reise von Ägypten nach Rom irgendwas passiert. Es kann sein, dass er sich irgendeine Krankheit angefangen hat. Also die Theorien sind groß. Die größte Vermutung ist aber einfach, dass das kein natürlicher Tod war.
Ja, das ist ja auch recht naheliegend eigentlich. Aber jetzt nochmal zurück zu Kleopatra. Wir haben ja jetzt in deiner Folge gelernt, dass sie eine sehr schlaue und durchdachte Herrscherin war. Die hat ja gefühlt alles geplant, hinterfragt. Sie wusste so viel, sie konnte so viel. Aber trotzdem wird sie bis heute eher als Verführerin dargestellt. Woran liegt das?
Ja, das liegt tatsächlich vor allem an römischer Propaganda, die nach ihrem Tod entstanden ist. Also nachdem Octavian den Krieg gewinnen konnte, hatte er natürlich ein ganz großes Interesse daran, sie so schlecht wie möglich darzustellen und aller Welt zu zeigen, was für eine manipulative Königin sie eigentlich war. Und das wurde über die Jahrhunderte immer wieder aufgegriffen. Also beispielsweise in Shakespeare-Stücken, auf Gemälden, in Filmen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vor allem die Sage mit der Schlange auch einen Einfluss auf das Bild hatte. Weil Schlangen waren ja symbolisch hypnotisch, windig in ihren Bewegungen und vor allem nach der Überlieferung von Adam und Eva aus der Bibel als VerführerInnen, die zum Bösen verleiten.
Das heißt, sie wollte ja mit der Schlange eigentlich ihre Macht ausdrücken. Das heißt, genau das, was sie eigentlich so clever durchdacht hat, hat er dann hinterher gegen sie verwendet.
Ja, ganz genau. Also da hast du auf jeden Fall recht. Wenn es denn so ist, wie es in den Überlieferungen steht und wie wir jetzt vermuten, dass Octavian gehandelt hat, hat er halt wirklich einfach ihre eigenen Mächte gegen sie verwendet.
Ich muss aber sagen, die Ansichten klingen für mich jetzt zum großen Teil schon recht veraltet. Gibt es da mittlerweile auch neue Sichtweisen, die man auf sie hat?
Ja, also zum Glück. Sie ist jetzt in neueren Versionen von den Werken, die über sie gemacht werden, auch nicht mehr nur die Verführerin oder wird darauf reduziert. Viele HistorikerInnen schauen heute eher auf ihre politischen Strategien, also das, wofür sie ja so hart gearbeitet hat, das, womit sie auch damals so geglänzt hat. Vor allem halt ihre Bildung und ihre Intelligenz ist besonders beeindruckend und wird fokussiert. Und sie war einfach keine Femme fatale. Sie war nicht einfach nur die Verführerin, wie sie früher immer dargestellt wurde, sondern sie war einfach eine Machtfigur. Und genau deshalb habe ich sie uns heute auch mitgebracht.
Das finde ich sehr gut, weil so konnten wir auch erfahren, was tatsächlich hinter ihr noch steckt. Konnte man dann nicht nur in den Ansichtsweisen, sondern auch in der Archäologie bis heute noch Neues über sie rausfinden?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt nämlich die Archäologin Kathleen Martinez. Sie gräbt seit ungefähr 20 Jahren in Taposiris Magna, das ist in der Nähe von Alexandria, und glaubt ganz kurz davor zu stehen, das Königsgrab von Kleopatra und Antonius zu finden, weil anscheinend wurden die beiden gemeinsam bestattet. Und die Funde, die sie bisher gemacht haben, deuten ganz deutlich auf so eine ptolemäische Bestattung hin. Und das wäre ein wirklich historischer Durchbruch, weil bisher hat man, wie man vielleicht auch schon in der Recherche bemerkt hat, kaum irgendwas Deutliches von ihr gefunden.
Das ist echt krass. Das heißt, wenn ihr Grab gefunden wird, was könnte uns das sagen? Außer, ob sie mit dir verwandt ist oder nicht.
Also ich glaube, es könnte wirklich sehr, sehr viel über Kleopatra und auch ihre Geschichte verraten. Also es würde halt ganz neue Informationen zu ihrem Aussehen geben, zu ihrem Alter, also wie genau sie tatsächlich war, wie groß sie war und wahrscheinlich halt auch einfach ihre DNA, sodass da auch noch mehr von ihren Nachfahren bestimmt werden könnte. Beispielsweise, ob ich die Cousine bin oder halt auch, wer mit ihr sonst verwandt sein könnte. Also wie ihre Geschichte dann auch einfach weiterging.
Es wäre bestimmt richtig spannend, wenn man das jetzt alles noch rausfinden könnte. Aber apropos Aussehen. Wenn wir jetzt an Kleopatra denken, dann denken die meisten wahrscheinlich so an diese strahlende Schönheit. War sie denn tatsächlich so außergewöhnlich schön oder wurde das auch einfach anders überliefert, weil es gut ins Bild passte?
Ja, also das ist wirklich eine sehr gute Frage von dir. Historisch gesehen ist ihr Aussehen gar nicht so gut überliefert. Es gibt keine Porträts, die als eindeutig authentisch gelten. Also es kann auch sein, dass sie über die Jahre hinweg einfach gefaked wurden. Also es gibt Münzen, die von der Zeit noch übrig geblieben sein sollen. Da wirkt sie sogar eher sehr markant, würde ich sagen. Ich würde sie sogar vielleicht eher als maskulin, als in Anführungszeichen feminin schön bezeichnen. Aber genau das macht es halt spannend, weil ihre Anziehungskraft einfach viel mehr mit ihrer Ausstrahlung, wie gesagt, ihrer Intelligenz und ihrer ganzen Präsenz zu tun haben soll und einfach nicht mehr so viel mit einem bestimmten Schönheitsideal.
Das zeigt auch mal wieder, dass Aussehen einfach nicht alles ist. Gibt es ja nicht sogar so eine Statue oder Büste, die für viel Diskussion sorgt?
Ja, da hast du auf jeden Fall voll recht. Es handelt sich dabei nämlich um eine handgroße Marmorbüste, die man Berlin-Kleopatra nennt. Also sie stammt wahrscheinlich aus den Jahren 40 bis 30 vor Christus, also genau aus Kleopatras Lebzeiten. Und gefunden wurde sie in einer römischen Villa an der Via Appia in Italien. Also wahrscheinlich irgendwo in der Nähe, wo Antonius und Caesar zu der Zeit auch gelebt haben, als sie gelebt haben.
Oh, und was ist an dieser Büste so besonders?
Also die Büste zeigt eine Frau mit ausgeprägter Hakennase, markanten Lippen und einem eher strengeren Blick, was alles andere ist als das Hollywood-Glamour-Bild, was heute eher zu dem klassischen Schönheitsideal gehört und wie Kleopatra heute in den Medien eher dargestellt wird. Aber diese Merkmale passen halt und sind sich auch sehr ähnlich zu den Münzporträts, die ich eben erwähnt habe. Es ist die gleiche Frisur, es ist das gleiche Diadem, also die gleiche Krone, die sie getragen hat. Starke Gesichtszüge, also die sind sich in den Darstellungen auch recht ähnlich. Wobei man hier auch natürlich sagen kann, es kann auch sein, dass sie sich selber so dargestellt hat. Also ich habe ja vorhin auch erzählt, dass sie Münzen selber prägen lassen hat, dass sie die selber in Auftrag gestellt hat. Und wie wir von Hatschepsut vor 2 Wochen gelernt haben, hat sie sich ja auch mit der Zeit eher maskulin dargestellt, um halt ihre Macht zu präsentieren.
Ah, das könnte natürlich auch sein. Das ist auch eine interessante Theorie, vor allem jetzt, nachdem wir auch von Hatschepsut wissen, von der Kleopatra ja nur nichts wusste, aber vielleicht war es halt auch einfach so ein Ding, ne?
Ja, das stimmt.
Was heißt es denn jetzt für unser Bild von ihr, was wir zu sagen?
Zum aktuellen Stand und ohne meine Vermutung kann man 2 Dinge sagen. Also ihre Anziehungskraft lag wohl eher mehr in ihrer Stimme, ihrem Charisma, ihrer Präsenz, ihrer Intelligenz. Und zweitens, die realistischen Züge, die präsentiert wurden in den Bildern, die wir von ihr haben, also auf den Münzen etc., zeigen, dass halt römisch-griechische KünstlerInnen manchmal auch ganz bewusst weniger idealisiert haben und weniger idealisiert dargestellt haben. Also sie hätte vielleicht die Chance gehabt, ihren Kiefer abzurunden oder ihre Gesichtszüge femininer zu machen, alles auf die Art, aber sie oder die KünstlerInnen haben sich bewusst dagegen entschieden. Da ging es halt einfach nicht um klassische Schönheit, sondern um das Auftreten und wie sie sich gegeben hat.
Vielleicht war es auch einfach eine authentische Königin, also auch wenn sie ihr Äußeres gepflegt hat.
Ja, ganz genau. Also manche HistorikerInnen sagen sogar, wenn wir Kleopatra nur auf ihr Aussehen reduzieren, machen wir ihren politischen Einfluss kaputt. Und genau das ist halt in den Medien auch passiert. Sie wurde darauf reduziert, dass sie ja eigentlich diese Verführerin sein sollte, obwohl sie ja so viel mehr geleistet hat. Und diese Büste, also die Berlin-Kleopatra, soll uns daran erinnern, Macht lag in ihrem Kopf und nicht in ihrem Aussehen.
Und trotzdem gilt Kleopatra als Inbegriff weiblicher Schönheit.
Ja, genau. Also wie ich schon meinte, vor allem spätere Darstellungen haben ihr diesen Ruf einfach verpasst. Also so muss man das sagen. Shakespeare beispielsweise hat ihr ein ganzes Stück gewidmet und der römische Geschichtsschreiber Cassius Dio schreibt, ihre Schönheit habe, ich zitiere jetzt mal, in Verbindung mit ihrem Charme und ihrer Stimme unwiderstehlich gewirkt.
Ah ja.
Und der Autor Plutarch, den ich jetzt ja auch schon ein paar Mal erwähnt habe, sagt, dass ihre Attraktivität vor allem durch ihr Auftreten und ihre Brillanz gewirkt hat. Und dann gibt es natürlich die legendäre Geschichte mit den Eselsmilchbädern.
Mit den Eselsmilchbädern? Erzähl uns mal, was dahinter steckt.
Also Plinius der Ältere, das war ein römischer Gelehrter, der etwa 24 nach Christus lebte, also auch eine ganze Zeit später, behauptete, dass Kleopatra sich täglich in Eselsmilch gebadet hat, um ihre Haut weich und jung zu halten. Um genau zu sein, in der Milch von 300 Eselinnen. Das ist wohl eher Legende als Fakt. Man konnte es bisher auch nicht bestätigen. Also ich wüsste auch nicht, was davon übrig bleiben sollte.
Das stimmt.
Aber so oder so würde es zeigen, wie sehr sie auf ihr Bild als luxuriöse, gepflegte Königin geachtet hat. Und der Mythos bleibt bis heute auch einfach bestehen.
Da haben wir es eigentlich wieder. Nicht nur Ästhetik, sondern Strategie, oder?
Ja, ganz genau. Also Kleopatra wusste einfach von Anfang an, wie sie wirken wollte. Egal ob als Göttin, als Geliebte, als Herrscherin. Und ihre Erscheinung, also ihr Äußeres, war auch einfach Teil ihrer politischen Macht.
Du meintest ja schon, dass es Darstellungen gibt, in denen Kleopatra aufgegriffen wird. Zum Beispiel in Shakespeare. Welche Empfehlung hättest du denn für mich und für unsere HörerInnen, wenn sie Kleopatra mal als Muse erleben möchten?
Also da gibt es einige Werke, die über die Jahre besonders beliebt geworden sind. Beispielsweise Cleopatra aus 1963 mit Elizabeth Taylor und Richard Burton in den Hauptrollen ist eine Version davon. Also der Film erzählt nochmal die Liebesbeziehung von erst Kleopatra und Caesar und danach zwischen ihr und Antonius, nachdem Caesar ermordet wurde. Und besonders interessant ist daran, dass man die Chemie zwischen Taylor und Burton spüren kann, weil sie sich tatsächlich auch am Set ineinander verliebt haben.
Oha, spannend.
Und ansonsten kann ich natürlich auch Antony und Cleopatra von William Shakespeare empfehlen. Er hat meiner Meinung nach nicht umsonst den Ruf des größten und inspiriertesten Schriftstellers bekommen, finde ich. Besonders an dem Stück ist, dass Kleopatra nicht als Verführerin dargestellt wird, wie es ja oft das Problem war, sondern ihr komplexer Charakter wirklich rauskommt.
Da bin ich ziemlich gespannt drauf. Ich habe das nämlich zu Hause, das Werk von Shakespeare. Ich habe es aber noch nicht gelesen, aber das muss ich auf jeden Fall jetzt mal tun.
Wenn du zu Hause bist, die Inspiration ist jetzt da.
Das stimmt.
Aber falls dich oder euch als unsere ZuhörerInnen etwas Neueres interessiert, dann schaut euch auch gerne die Serie Rome an. Also die ist zwar jetzt auch schon 20 Jahre alt und neu ist ein großer Begriff hier, ist aber auch wirklich sehr detailliert und mit sehr politischem Fokus, wenn ich das so sagen kann. Kleopatra taucht da ungefähr in der zweiten Staffel auf. Und falls das alles noch nicht reicht, gibt es die Gerüchte, dass es einen neuen Kleopatra-Film geben soll, bei dem Zendaya die Hauptrolle spielen würde. Da gibt es aber auch wirklich noch nichts, was irgendwie bestätigt wurde. Das sind alles nur Gerüchte aus dem Internet.
Klingt aber nach einem Film, den ich mir auch anschauen würde.
Ja, mich würde es tatsächlich auch interessieren.
Du hast uns heute auf jeden Fall ein sehr gutes Bild davon gemacht, dass Kleopatra mehr war als die schöne Verführerin, wie sie in den Medien heutzutage auch immer noch oft dargestellt wird. Aber bevor wir euch, unsere HörerInnen, wirklich ziehen lassen und uns verabschieden, haben wir noch eine Frage für euch zum Mitnehmen. Wenn ihr in einem antiken Königshaus leben würdet, wärt ihr dann lieber A, diplomatisch und strategisch wie Kleopatra, B, diejenige, die die Intrigen anzündet und sich dann zurücklehnt, oder C, einfach gemütlich im Spa mit einem Eselmilchbad? Schreibt uns doch gern auf Instagram oder kommentiert bei Spotify. Wir sind gespannt, was eure innere Kleopatra tun würde.
Und falls euch jemals jemand sagt, Geschichte sei langweilig, erzählt ihn einfach von dem Teppich, in dem sich Kleopatra zu Cäsar schmuggeln ließ.
In diesem Sinne, bleibt klug, bleibt neugierig und passt auf, wem ihr euren Thron anvertraut.
Oder eure Eselsmilch.
Wenn ihr noch mehr von Frauensachen hören wollt oder keine neue Folge mehr verpassen möchtet und uns natürlich mitteilen möchtet, wie ihr unsere Frage beantwortet, dann folgt uns doch bei Instagram. Wir heißen da Frauensachen-Podcast und sind sehr gespannt, was ihr uns da erzählt. Bis zum nächsten Mal bei Frauensachen.
Tschüss!
Tschüss!